Es ist Superwahljahr 2017 und im September werden wir alle erfahren, ob wir Merkel 4.0 befürchten müssen. Mutti Forever? Das ist der Titel der neuen Nuviso-Filmproduktion von Filmautor Norbert Fleischer. Hallo Norbert.
Hallo Frank.
Ja Norbert, man hört es ja aus allen Ecken aller Großparteien, Deutschland geht so gut wie noch nie. Die Arbeitsplätze sprießen wie Pilze aus dem Boden. Berlin hat den Vorsitzenden der EU. Merkel ist die mächtigste Frau der Welt. Warum braucht es einen Film, der sich jetzt sozusagen äußerst kritisch mit dieser Frau auseinandersetzt?
Ja, wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, dass es Deutschland so gut ginge wie nie. Aber tatsächlich ist es wohl eher in Richtung Gegenteil der Fall. Einerseits haben wir hier in diesem Land immer noch eine Armut, die weiter wächst, die drastisch wird, also die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander. Wir haben also drängende Probleme, nicht nur beim Rentensystem, jeden zweiten droht die Altersarmut. Wir haben auch große Probleme im Gesundheitssystem und auch außenpolitisch ist Deutschland völlig auf dem falschen Pfad. Wir marschieren wieder also in vollem Galopp auf den Dritten Weltkrieg zu. Mit Aufrüstung und jetzt spricht man sogar von eigenen Atombomben, sodass also mir wird der Himmel Angst.
Gut, aber wenn man sich so umhört, wird man ja eigentlich mittlerweile fast überall, die Flüchtlinge sind das Problem.
Ja, das ist leider an den Stammtischen so. Seit es Flüchtlinge gibt, hat man angefangen, sich für Flüchtlinge, für das Thema überhaupt zu interessieren. Und das ist ja ein psychologisches Phänomen, das auch einen Fachbegriff hat, mir fällt der jetzt gerade nicht ein, aber ich sag mal so, wenn man jetzt also ein Auto hat und im Fernsehen kommt eine Nachricht, dass ganz viele Hagelschäden an den Autos sind, dann kann man die Uhr danach stellen, dass also in den folgenden Tagen hunderttausende Leute ihren Autolack angucken und feststellen, oh ja, ich habe auch Dellen vom Hagel, ja. Und so ist es etwa mit den Flüchtlingen, es achten dann alle, seit diese Welle 2015 über das Land hereinbrach, sozusagen, auf alles, was sie irgendwie hören und zu sehen kriegen von Flüchtlingen. Und deswegen sprechen alle über Flüchtlinge. Ja. Dabei ist das Problem an sich gar nicht so drastisch wie dargestellt. Also meiner Meinung nach wird das übertrieben, weil es ist so, dass man jetzt zum Beispiel die Kriminalität, die von diesen Flüchtlingen ausgeht, in einen Topf wirft mit denen, die schon ewig hier sind, ja, also man addiert sozusagen die Kriminalität der normalen nicht-deutschen Bevölkerung zu der vollkommen durchschnittlichen Kriminalität der Flüchtlinge dazu und rührt dann schön um und dann sagt man, ja, die sind alle irgendwie kriminell und so. Aber in Zahlen ausgedrückt ist es so, dass also wirklich der durchschnittliche Flüchtling nicht krimineller ist als die deutsche Bevölkerung, ja. Der Motor für diese Unzufriedenheit, die sich in Flüchtlingshass äußert, ist meiner persönlichen Meinung nach die schwierige soziale Situation im Land. Ja. Meistens eben von Leuten, die selbst nicht viel besitzen. Wobei ich unbedingt dazu sagen möchte, das ändert natürlich nichts daran, dass es tatsächlich große Probleme gibt mit Flüchtlingen hier in diesem Land, die man wirklich ernst nehmen muss und um die man sich auch wirklich kümmern muss. Ja. Also zum Beispiel, wenn Frauen sich auf die Straße nicht trauen, weil sie so empfinden, weil sie sagen, sie hätten Angst, auf die Straße zu gehen, dann ist das also ein reales Phänomen und diese Angst zu äußern ist auch nicht etwa per se unmoralisch oder irgendwie rassistisch oder so, ja, sondern Angst ist ein ganz normaler biologischer Vorgang, der das Überleben in der freien Natur sichern soll. Der ist evolutionär bedingt.
Du hast eingangs gesagt, es sieht gar nicht so rosig aus, wie das unsere Politiker von sich geben. Heißt das sozusagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft? Weil es wird ja das Gegenteil behauptet.
Ja, das ist auch so. Also während die Armen immer ärmer werden, kann man wirklich so konstatieren, werden die Reichen immer reicher. Es ist so, dass immer mehr Haushalte in Deutschland überschuldet sind. Ich habe da auch mal Zahlen mitgebracht. Und zwar hatten wir 2013 noch 1,97 Millionen Haushalte, die hochverschuldet waren. Also hochverschuldet bedeutet, die mussten Privatinsolvenz anmelden, konnten die Mieten nicht bezahlen und so weiter. 2 Jahre später, 2015, hatten wir dann schon 2,05 Millionen Haushalte wohlgemerkt. Also da sind 4 Millionen bis 5 Millionen Personen davon betroffen. Ja, das ist also ein beträchtlicher Teil der Bevölkerungsschicht schon. Es ist auch so, dass man sagt ja immer, ja, es gibt viel weniger Arbeitslose und der Arbeitsmarkt boomt und der Laden brummt und so. Das ist aber nicht der Fall. Also vielmehr ist es so, dass das Maß der Arbeit nicht zugenommen hat, das verrichtet wird. Das heißt, die Arbeitsstellen, die früher in Vollzeit besetzt wurden, die werden heute meistens von mehreren Teilzeitkräften realisiert. Also das heißt, der eine vormittags, der andere nachmittags, jeder eben nur 4 Stunden und natürlich jeder befristet, ohne Sachgrund. Das heißt, gibt keine soziale Sicherheit irgendwie, kann ich jetzt eine Familie gründen oder nicht, ja. Dann haben wir auch Phänomene wie Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit nimmt drastisch zu in diesem Land. Wir haben hier also seit 2006 ist die Obdachlosigkeit um 80.000 Obdachlose auf insgesamt 335.000 Obdachlose angestiegen. Das ist also wirklich eine extrem krasse Entwicklung. Und dazu kommt, also der Grund dafür ist natürlich, dass die sozialen Leistungen, die der Staat seiner Bevölkerung bietet, auch immer seltener ausreichen, um tatsächlich die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also zum Beispiel in Cottbus, da gibt es jetzt die ersten Tafelöffnungszeiten speziell für berufstätige Niedriglöhner, also Leute, die den ganzen Tag arbeiten und deswegen nicht zu den normalen Öffnungszeiten zur Tafel kommen können, um dort ihre Lebensmittel entgegenzunehmen, die dürfen jetzt schon früh um 4 sich da bei minus 10 Grad anstellen, damit sie was kriegen. Und in München ist es zum Beispiel ganz normaler Alltag, dass da Leute, die berufstätig sind, sogar obdachlos sind. Das heißt, das, was sie jetzt an Wohngeld dazukriegen, also im Zuge der sogenannten Aufstockung, reicht nicht aus, damit sie auch nur die allereinfachste Bleibe damit finanzieren können. Das heißt, das sind wirklich wahr. Habe ich live im Fernsehen gesehen, gibt es Leute, die wohnen echt unter der Brücke, die also pennen da direkt, mitten im Großstadtdschungel, dort im Schlafsack, rennen am nächsten Tag früh, in den frühesten Morgenstunden, zur nächsten Tanke, wo sie sich notdürftig irgendwie waschen können, damit sie so aussehen wie wir, ja, und auch so riechen, ja. Und dann gehen die arbeiten 8 Stunden und wenn die Arbeit vorbei ist, hauen sie sich wieder unter die Brücke, ne? Also das sind Zustände hier in diesem Land, das kann man sich einfach nicht länger mit anschauen, ne? Und dann zu sagen, Deutschland ging es so gut wie nie, ist der reinste Hohn.
Ja, hat nicht irgendwie die Regierung vor kurzem irgendwas aus dem Armutsbericht streichen lassen?
Ja, das kommt noch dazu. Also Frau Nahles hatte ja diesen Armutsbericht anfertigen lassen in ihrem Arbeitsministerium. Und da hatte sie erstmals die Frage untersuchen lassen, welchen politischen Einfluss denn arme Bevölkerungsschichten überhaupt auf die Politik haben, ne, auf die Politiker. Und es kam raus, dass natürlich die Leute, die um ganz existenzielle Dinge besorgt sind, also die nicht wissen, was sie am nächsten Tag essen sollen oder wo sie wohnen, dass die selbstverständlich weniger Einfluss haben auf die Politik eines Menschen, der satt ist und eine warme Wohnung hat, der dann abends zur Unterhaltung und noch zum SPD-Stammtisch geht, ja. Und dieses Ergebnis, dass also Arme weniger Einfluss haben auf die Politik als eben Normalbegüterte oder reiche Leute, die den meisten Einfluss haben, diese Klausel hat das Bundeskanzleramt heimlich aus diesem Armutsbericht streichen lassen. Ja? Es war also Frau Merkel unangenehm, dass das öffentlich bekannt wird, dass der Pöbel sozusagen nichts zu melden hat.
Inwiefern korreliert denn das mit dem Gesundheitssystem, also so nach dem Motto reich und gesund oder eben arm und krank?
Also da habe ich auch wieder Zahlen mitgebracht. Wir haben hier also Zahlen von einem Arzt zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel einen Allgemeinmediziner, einen Hausarzt, wie man so schön sagt, aus Borna. das ist gar nicht so weit weg von hier, 20 Kilometer oder so. Der Mann praktiziert in einem Plattenbaugebiet, von dem er selbst sagt, das ist also ein sozialer Brennpunkt, das würde ich auch so sehen, weil da wohnt wirklich nur der, der sich wirklich überhaupt gar nichts Besseres leisten kann. Und das sind wirklich graue und triste, dröge Gegend und so. Die Leute werden dort auch überdurchschnittlich häufiger krank. Sie erkranken aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit, ihrer sozialen Situation, überdurchschnittlich auch an Depressionen, an Suchterkrankungen. Oder sie haben andere Probleme, die man horcht dann häufiger in sich hinein, wenn man depressiv ist und denkt, es tut was weh und geht dann auch häufiger zum Arzt. Also um es auf den Punkt zu bringen, der Mann praktiziert so am Tag zwischen 12 und 14 Stunden lang. Da sitzen also wirklich früh um 7 schon die ersten Leute und abends um 7 ist die Bude immer noch voll. Und der arbeitet die alle ab, ja, weil er hat also noch den hippokratischen Eid im Hinterkopf und will wirklich allen helfen, hat ein großes Herz, also auch für die Notleidenden, ja. Was dann zur Folge hatte, dass er jetzt allen Ernstes von der Kassenärztlichen Vereinigung aufgefordert wurde, 180.000 Euro Honorar zurückzubezahlen, weil er hätte zu viele Patienten behandelt, ja. Also man hat ihm unterstellt, ach komm schon, so viel, wie du hier angegeben hast, die kannst du ja gar nicht wirklich behandelt haben. Das hast du dir ausgedacht, du willst uns irgendwie bescheißen oder so, ja. Und obwohl er ja wirklich so viele behandelt. Und außerdem haben sie ihm dann noch die monatlichen Bezüge um 8.000 Euro gekürzt. Das heißt, er muss also unter Umständen seine Sprechstundenhilfe, seine einzige, kann er dann nicht mehr beschäftigen oder steht dann eben ohne Personal da. Also das heißt, die komplette Praxis steht auf dem absteigenden Ast. Ihm droht wirklich, dass er die nicht weiter betreiben kann und dass er dort in diesem Plattenbauviertel, wo es sonst keine Ärzte weiter gibt, diese Praxis auch noch schließen muss. Was das für die arme Bevölkerung bedeutet, die da wohnt, kann sich ja jeder selbst ausdenken.
Nochmal zurück zu den Flüchtlingen. Die sind ja nun trotzdem da und auch die sitzen ja auch beim Arzt und bedingen sozusagen vielleicht auch dieses Problem mit. Unabhängig davon, wie groß jetzt die Probleme sind, die Flüchtlinge mitbringen, die sind da und die kommen irgendwo her. Und da du ja einen Film über Angela Merkel machst, nochmal die Frage, inwiefern ist denn Angela Merkel an dieser Flüchtlingsproblematik, ja, sagen wir mal, mit Schuld, wenn man überhaupt von Schuld reden kann?
Naja, also Schuld ist immer so ein Begriff, der ist schwierig. Ne? Sie hat ja gesagt, sie möchte den notleidenden Menschen helfen. Und die also Absicht allein, die kann man ja erstmal moralisch gut finden. Ja, also würde ich jetzt auch so sehen, wenn man es denn könnte, wenn man denn kann, jedem zu helfen, der Hilfe benötigt, dann sollte man es auch unbedingt tun. Frau Merkel hat allerdings, sagen Sie es mal ganz salopp, sie hat die Schranke hochgemacht und öffentlich eine Einladung ausgesprochen, die dafür gesorgt hat, dass hier im vorvergangenen Jahr und im vergangenen Jahr teilweise chaotische Zustände in dem Land geherrscht haben, wo also auch sicherheitsrelevante Bereiche wirklich stark beeinträchtigt waren. Das muss man ihr anlasten, weil sie hat ja persönlich, sie hat das ja nicht nur öffentlich geäußert, wir würden keinen Syrer abweisen, sondern sie hat ja auch intern an die Behörden ihre höchst bundeskanzleramtliche Verfügung weitergegeben, dass das jetzt so ist, ja, dass die halt hier kommen und so weiter. Und mit diesem Problem muss sie natürlich jetzt umgehen und dann ist dann natürlich auch die Bevölkerung nicht unbetroffen davon. Ja, Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die Bundeskanzlerin einen ganz gewaltigen Anteil hat an den eigentlichen Fluchtursachen. Also zum Beispiel ist ja Deutschland einer der Exportweltmeister von Kriegswaffen und Handfeuerwaffen, Kurzwaffen, Langwaffen, Sturmgewehre, Panzer, Fregatten und so weiter und so fort. Ein ganz großer Teil wird zum Beispiel nach Saudi-Arabien geliefert. Das ist also diese wahhabistische Monarchie, die also nach Kräften den Islamischen Staat unterstützt bei allen seinen kriegerischen Aktivitäten. Da werden also IS-Kämpfer ausgebildet, finanziert, ausgerüstet. Die haben da auch immer die neuesten Toyota-Pickups, wo sie ihre Maschinengewehre hinten drauf basteln und so. Ja, es ist also das heißeste Schlaraffenland für die IS-Kämpfer. Den fehlt es an nichts. Ja. Daran ist wirklich Saudi-Arabien nicht ganz unschuldig und da nimmt man jetzt als Bundesregierung auch keinerlei Anstoß dran. Ja? Also anstatt jetzt mal zum Beispiel den Botschafter einzubestellen und zu sagen, hört mal zu, so geht das nicht. Ja? Man sollte hier, ihr solltet mal damit aufhören, weil sonst verkaufen wir euch keine Waffen mehr oder so, findet nicht statt. Ja? Übrigens hat ja auch der SPD-Vizekanzler Gabriel, also der noch Vizekanzler war, selbst nach Kräften diesen Kurs mitgetragen. Ja? Die Zahl der Rüstungsexporte hat sich ja unter seiner Ägide verdoppelt, selbstverständlich nicht ohne Genehmigung der Frau Bundeskanzlerin. Ja? Und dann spielt natürlich eine der Hauptrollen noch, dass die Bundesregierung weiter wegschaut bei Rammstein. Haben wir darüber berichtet, Rammstein, das letzte Gefecht. Ein NATO-Stützpunkt bzw. einer der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, der also nicht nur dafür da ist, um die Drohnensignale, die aus der USA über Erd- und Unterseekabel kommen, dann über Satellitenanlage an die Drohnen weiterzuleiten, sondern von dort aus werden auch sämtliche Kriegseinsätze, Erdölinterventionen der Vereinigten Staaten mit Munition versorgt, mit Soldaten versorgt. Die werden dort, wenn die verwundet werden, kommen die dorthin, werden dort in Landstuhlen im Krankenhaus behandelt. Es findet dort derzeit eine gewaltige Aufrüstung statt, nicht nur in dem nahegelegenen Büchel, wo jetzt Atomwaffen neue installiert worden sind, sondern man hat jetzt jüngst auch die größte Munitionslieferung seit 20 Jahren dort bei der Rammstein Airbase eingelagert. Und die dienen natürlich den großen Interventionen, die Donald Trump plant, dagegen den Islamischen Staat durchzuführen. Ja, also und diese ganzen Kriege sind ja so, auch die Drohnenangriffe. Da kommen 9 von 10 Leute, die da umkommen, sind Zivilisten. Ja? Das heißt, also ich weiß nicht, wie dir das gehen würde, wenn jetzt dein Kind oder so da dich, also mich würde das radikalisieren ohne Ende. Ich würde wahrscheinlich den Rest meines Lebens an nichts anderes denken können, als an die Frage, wie ich es den Amerikanern denn heimzahlen könnte, dass sie mir mein Kind genommen hätten oder mein Papa oder Onkel oder was auch immer. Ja? Das heißt, das trägt extrem zur Radikalisierung bei. Das ist eine der Hauptursachen, die den Islamischen Staat schürt, die ihn antreibt, weiter befeuert und so weiter und so fort. Das sind alles Aktivitäten, die man ohne Probleme sofort abstellen könnte, wenn man denn als Frau Merkel mal den Telefonhörer in die Hand nehmen würde, dort mal anrufen und sagen, so, ab sofort dulden wir das nicht mehr. Wir stellen euch da jetzt die Bundeswehr hin. Die gucken bei jedem einzelnen Drohneneinsatz, ob der rechtmäßig ist. Ja.
Wie würde Donald Trump da wohl reagieren?
Tja, gute Frage, ne?
Ja, du sagst, die Waffen richten sich gegen IS. Andererseits werden sie ja auch auffällig nahe der russischen Grenze herum aufgebaut, sage ich es jetzt mal bildhaft. Was bedeutet denn das geopolitisch, wenn jetzt, sage ich mal, Deutschland so viel exportiert, rüstungstechnisch wie noch nie. Gut, das geht nach Saudi-Arabien, aber eben Übersee landet halt viel in Ramstein oder kommt halt hier an und wird dann Richtung Osten verschifft. Und das ja jetzt eigentlich schon seit Jahren, aber noch nie so viel wie derzeit.
Ja, das bedeutet, dass Deutschland quasi im D-Zug auf den Dritten Weltkrieg zurast. Ja? Man muss ja wissen, dass da, wo der Trump jetzt also den Islamischen Staat von der Erdoberfläche auslöschen will, wie er es gesagt hat, das ist ja also zum Beispiel in Syrien, ne? Ein Land, in dem die Russen ganz eigene geopolitische Interessen haben, die auch berechtigt sind. Da befindet sich zum Beispiel einer der ganz wenigen Militärstützpunkte, den die Russen da betreiben, seit Jahrzehnten. Und außerdem sind die ja dort, damit dort eben nicht dieses Chaos, sind ja die einzigen, die ja dort tatsächlich ernsthaft den Islamischen Staat je bekämpft haben. Ja? Wenn man jetzt also dorthin geht und fängt dort an, da das zu machen, was der Trump auslöschen nennt, also irgendwelche kriegerischen Aktivitäten durchzuführen, die sich dann, wie wir ja wissen, dass es die USA nicht tun, tatsächlich nicht gegen den Islamischen Staat, sondern ja, gegen die verbliebenen syrischen staatlichen Stellen richten, dann wird man sich natürlich auf diesem Wege ganz schnell direkt in einer Konfrontation mit Russland befinden können. Also zum Beispiel, wenn man dort wie angekündigt eine sogenannte Flugverbotszone einrichtet, dann ließe sich die natürlich nur militärisch gegenüber Russland durchsetzen. Das ist eine Sache, wo ich befürchte, dass dieser selbstverliebte Schnösel, den wir da jetzt seit 2 Monaten in Washington im Weißen Haus sitzen haben, ja, ganz schnell, dass dem die Sicherung durchknallt und es sich ja zur direkten Konfrontation zwischen den beiden Großmächten auswirkt. Und da sind wir in Deutschland dann natürlich mittendrin. Denn bei uns sind ja die ganzen Militärinstallationen, die also dafür zuständig sind, diesen Krieg zu fördern, ne, und zu führen. Das heißt, in Ramstein landet die erste Atombombe, also als Vergeltungsschlag. Und beziehungsweise sind andere große Stützpunkte Angriffsziel Nummer 1. Also zum Beispiel gibt es da hier in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg so in der Ecke Schnöggersburg, ja, dass diese künstliche Stadt, die da gebaut worden ist, wo man also richtig mit Moscheen und so weiter, mit künstlichen Flüssen und U-Bahn-Linien, die also nur dazu da sind, dass man dort den Krieg üben kann und den Häuserkrieg, ja, in muslimischen Gegenden und so städtischen Umgebungen, ja. Dann haben wir in Grafenwöhr und anderen Orten die riesigen Truppenübungsplätze der Vereinigten Staaten, auf denen also die amerikanischen Soldaten den Krieg proben. Das ist übrigens ganz witzig, da kommen dann deutsche Einwohner, die werden also für 80 Euro am Tag eingekauft, ne? Und die spielen dann wahlweise Terroristen oder Opfer oder Zivilisten oder wie auch immer und werden dann da also 3 Wochen dort sozusagen auf diesem riesen Areal in Hütten, man kann schon fast sagen, interniert, ja, weil es sind wirklich ganz schlecht ausgestattete Gartenlauben, die dürfen auch ihr Handy nicht mitnehmen und alles. Und ja, und dann, das sind die Einzigen, die sehen, wie man sich dort konkret auf den Krieg vorbereitet, ja. Auch dort würde dann natürlich, ja, das wäre auch Ziel eines Vergeltungsschlags der Russen, eines der ersten. Also wir in Deutschland würden tatsächlich Gefahr laufen, im nuklearen Winter zu erfrieren, wenn es wirklich so weitergeht wie bisher. Und das ist keine irgendwie Befürchtung ohne Hintergrund, sondern das ist tatsächlich, also es gibt ja diese sogenannte Doomsday Clock, die von den Wissenschaftlern zu Hochzeiten des Kalten Krieges ja, aufgestellt worden ist. Die stand im Kalten Krieg auf 5:12, daher kommt dieser Begriff, es ist 5:12. Dann stand sie jetzt in den letzten Jahren auf 3:12 und jetzt hat man sie wieder ein Stück Richtung 12 vorgeschoben. Jetzt ist es offiziell 2,5 Minuten vor 12.
2,5 Minuten vor 12, das hört sich nicht gut an. Was soll jetzt dein Film daran ändern?
Ja, ich hoffe, dass möglichst viele Leute wach werden und das begreifen, dass es nichts bringt, sich über Leute aufzuregen, die hierher kommen, selbst nichts haben. Also dass es bringt nichts, wenn die ärmste Bevölkerungsschicht der Deutschen sich aufhetzen lässt gegen die Bevölkerungsschicht der Flüchtlinge, die noch weniger besitzt, sondern das einzig Richtige kann in der aktuellen Situation natürlich nur sein, mal den Blick nach oben zu richten. Denn da werden die Entscheidungen gefällt, auch die wirtschaftlichen Entscheidungen, auch die Entscheidungen auf dem Finanzmarktsektor werden dort gefällt. Also zum Beispiel Riester-Rente, weiß jeder, ist absolute Luftnummer gewesen von Bundeskanzler Schröder und der SPD, weitergetragen dann von der Merkel-Regierung. Da muss wirklich was geändert werden. Dann ist es so, dass auch die Aufrüstungsbestrebungen Deutschlands, ja, man will allen Ernstes 130 Milliarden Euro investieren in den nächsten Jahren in Aufrüstungsmaßnahmen der Bundeswehr. Leute, was man mit 130 Milliarden alles anstellen könnte in dem Land, ja. Also das ist ja mehr als die Hälfte von dem, was die Renten alleine jedes Jahr kosten. Und dann gibt es ja auch noch Bestrebungen in der CDU seit neuestem Diskussion. Man möge doch, da wir jetzt nicht genau wissen, was mit dem Trump ist und ob der da seine Atombomben auch zuverlässig noch einsetzt gegen den Putin oder nicht, will man doch jetzt allen Ernstes noch deutsche Atombomben auch noch anschaffen, nachdem die Amerikaner bereits ihre B-61-12 dort jetzt in Büchel stationiert haben. Also wir sind völlig auf dem falschen Pfad, ja. Wir müssen wirklich mal anfangen, wenn wir soziale Gerechtigkeit wollen, dann nützt uns keiner jetzt vom Schlag Martin Schulz alleine, der ja ziemlich viele neoliberale Vorhaben der Europäischen Union lauthals mitgetragen hat, sondern man müsste tatsächlich irgendwie dafür sorgen, dass dann auch, ich glaube, dass es eine starke Linke braucht, um den auch ein bisschen unter Druck zu halten und dafür zu sorgen, dass er dann seine Wahlversprechen auch einlöst, die er uns heute gibt. Ja.
Unter der Voraussetzung, es kommt zu Rot-Rot-Grün, wünschst du dir eine starke Linke dann unter diesem Dreiergespann?
Unter dieser Voraussetzung ja, aber auf alle Fälle will ich dafür sorgen, dass Frau Merkel als Synonym für die Regierungspolitik, wie sie heute in der Bundesrepublik stattfindet, auf keinen Fall fortgesetzt wird, ja. Wir müssen aufhören aufzurüsten, wir brauchen mehr Geld für soziale Leistungen und nicht für die Aufrüstung. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die Bevölkerung wieder in sozialer Sicherheit leben kann, ja. Also die ganzen jungen Leute, die trauen sich nicht, eine Familie zu gründen, weil sie nicht wissen, ob sie in einem halben Jahr noch angestellt sind, ja. Und der Arbeitgeber kann halt mehrere Male sachgrundlos einen Arbeitsplatz befristen. Und wenn du nicht weißt, was aus dir wird, dann wirst du auch nicht anfangen, eine Familie zu gründen. Ja.
Möchtest du noch etwas zu deinem Film konkret sagen? Für wann ist er geplant? Wie wird die Machart sein? Also wir haben ja schon angefangen, den zu produzieren. Kann er jetzt auch sagen, dass er auf jeden Fall das Budget von dem Rammstein-Film etwas übersteigen wird auch? Steckt jetzt schon sehr viel Arbeit drin. Sag mal noch ein, zwei Sachen konkret zum Film.
Ja, jeder, der jetzt dieses Interview sich bis zum Ende angetan hat, wird festgestellt haben, ist am Ende eine ganz schön trockene Soße. Das heißt, das ist für mich eine große Aufgabe, diese Sache so darzustellen, dass sie auch tatsächlich vom Mainstream, von der durchschnittlichen Bevölkerung auch geschluckt werden wird.
Ja, das konsumierbar.
Ist, konsumierbar, ja. Ich habe ja ein paar Jahre in die Richtung was studiert. Das ist also wirklich, ich habe ein bisschen Ahnung davon, wie man also trockene Inhalte so darstellt oder Medienprodukte designt, damit sie also kompatibel sind mit dem Geschmack der Rezipienten. Und es ist so, dass wir also einen weiteren Aspekt, dem reinen Informationsaspekt des Films, diesmal hinzufügen müssen, damit der Film noch genießbar bleibt. Und zwar wird das der Unterhaltungsaspekt sein. Das heißt, wir machen ein unterhaltsames Stück über Frau Merkel, Ich bin sehr froh, dass es uns da gelungen ist, eine Merkel-Parodistin zu gewinnen, die wir also in den Film einbauen werden, einfach um sie Dinge sagen zu lassen wie, was würde Frau Merkel jetzt zum Beispiel sagen, wenn sie mal ehrlich wäre, ja, wenn sie mal tatsächlich einräumen würde, wie die Situation wirklich ist in dem Land. Ja? Und das sind also so humoristische Elemente, die dann, ich will auch nicht allzu viel verraten an der Stelle, für, denke ich, einige Lacher sorgen werden, wird also in erster Linie sicherlich auch ein lustiger Film, ne? Aber durchaus eben mit ernstem Hintergrund. Wir haben jetzt deswegen unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ich hoffe, dass dieses Mal ein wenig mehr zusammenkommt als für den Rammstein-Film. Denn wir wollen wirklich diesen Film unbedingt vor der Wahl rechtzeitig fertig haben und natürlich auch gratis ins Netz stellen, damit ihn alle möglichst sehen können vor der Wahl und dann eben Frau Merkel nicht ankreuzen, überzeugterweise. Und wir haben ein Musikvideo produziert, das auf diese Crowdfunding-Kampagne aufmerksam macht. Ein kleiner, hoffe ich, dass es ein kleiner, wenigstens viraler Hit wird zu dem Thema Mutti Forever.
Vielen Dank, Norbert, für die Einblicke in das neue Filmprojekt. Ja, und liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gehört, bitte unterstützen Sie den Film finanziell, dass wir den möglichst schon refinanziert haben, sobald wir ihn fertiggestellt haben, damit wir ihn auch sofort für jeden kostenfrei und möglichst vor der Bundestagswahl online stellen können. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und danke fürs Zusehen. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Ausschnitt aus dem soeben beschriebenen Musikclip Mutti Forever.
Bleibt für immer. Wer mich stürzen will, der rutscht schnell. Wer mein Amt will, fällt im Duell. Denn mich kriegt keiner klein, nein, das fällt mir nicht ein, prinzipiell. Mutti bleibt für immer. Mach es, schaff es und ich bleib es. Will es, krieg es und behalt es. Ich bestimme das Spiel und mein Ziel ist das Ziel, tendenziell. Mutti bleibt für immer,
für immer, für immer.
Mutti bleibt für immer.